der doch, glaube ich, allen bekannte, Dichter, Schriftsteller, Autor Erich Kästner hat in einem Gedicht, das er Moral genannt hat, folgenden Vers, folgende Zeile geschrieben, formuliert. Und ich glaube, das ist auch eine Zeile, ein Wort, was wir von Erich Kästner kennen. Und er sagt Folgendes: Es gibt nichts Gutes, ja, ihr redet schon mit, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es reimt sich und da ist auch was dran. Erich Kästner, ich sagte schon, einer der ganz großen deutschen Autoren, Dichter, ist uns eher bekannt als Kinderbuchautor. Ich nenne mal so ein paar Titel. Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen. Das sind so ganz klassische Kinderbücher, die Erich Kästner geschrieben hat. Aber, was man vielleicht nicht so sehr von ihm weiß, Erich Kästner war auch ein sehr ernsthafter Autor. Er hat Romane geschrieben, die wirklich unter die Haut gehen. Und er hat auch viele Gedichte geschrieben, die ganz wichtig sind. Und Erich Kästner ist so jemand, der immer wieder als kritischer Mahner sowohl in der Nazizeit als auch dann in der jungen Republik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als kritischer Mahner die Entstehung unserer Gesellschaft begleitet hat und auch immer wieder auf Unrecht in der Gesellschaft hingewiesen hat. Dieses Kästner-Zitat, was ich gerade gelesen habe und was ihr alle kennt, dieses Kästner-Zitat würde sehr gut zum Jakobusbrief passen. Und aus dem Jakobusbrief ist der Text für meine heutige Predigt entlehnt worden. Und was man so erwartet von einem Prediger, gemeinhin, vor allem wenn man nicht in die Gemeinde geht oder nicht in die Kirche geht, sind immer die Moralpredigt mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich mache euch heute und uns allen eine Moralpredigt. Jakobusbrief. Wenn wir über den Jakobusbrief nachdenken wollen, dann müssen wir natürlich wissen, worüber reden wir eigentlich. Was ist der Jakobusbrief, wer hat ihn verfasst und so weiter und so weiter. Erste Frage ist an den Jakobusbrief, an wen und für wen ist dieser Jakobusbrief geschrieben worden? Und das sagt der Jakobus selber schon ganz am Anfang dieses Briefes, Jakobus 1, Vers 1. Er schreibt an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung leben. Ein bisschen schräg für uns, 12 Stämme, da denken wir eher ans Alte Testament, ans Volk Israel. Und Jakobus hat diese Sprachwendung übernommen auch in seinem Brief. Und er wendet sich damit im Grunde nicht an eine konkrete Gemeinde, wie wir das aus anderen Briefen kennen. Ihr kennt vielleicht den Korintherbrief, ja? Da ist es die Gemeinde in Korinth, die angesprochen wurde. Oder der Römerbrief, ist es die konkrete Gemeinde in Rom. Hier schreibt Jakobus an alle Christen sozusagen. Und deswegen ist es kein Brief, der sozusagen konkret in eine Gemeindesituation spricht, sondern es ist ein Brief, man spricht von diesen Briefen, es gibt eine Gruppe im Neuen Testament von den sogenannten katholischen Briefen. Katholisch hat hier nichts mit katholischer Kirche zu tun, sondern katholisch meint hier allgemeingültig. Also er hat ein Anliegen, was im Grunde für alle Christen gelten soll, nicht nur für eine konkrete Gemeindesituation. Und man denkt sich das so heute in der Theologie, dass diese Briefe sozusagen auch an alle Gemeinden verschickt worden sind und sozusagen auch weitergereicht worden sind. Also ihm ist es ein fundamentales Anliegen, was er mit diesem Brief verbindet. Absender Jakobus, Knecht Gottes und Jesu Christi des Herrn. Und in der Tradition, in der kirchlichen theologischen Tradition, ist man immer davon ausgegangen oder geht man davon aus, dass der Absender eben Jakobus ist. Und Jakobus, das wissen wir aus den Evangelien, ist der Herrenbruder, so heißt es so ein bisschen verstellt, das ist ja eine Sprache, die wir nicht mehr benutzen, aber der leibliche Bruder Jesu Christi. Und Jakobus hat ein sehr hohes Ansehen genossen in der Gemeinde in Jerusalem, aber eben auch dann in den jungen gegründeten Gemeinden. Deswegen ist es ein Autor, der eine ganz, ganz hohe Autorität hat. In der modernen Theologie, ich will das gar nicht vorenthalten, wird das so ein bisschen in Frage gestellt, aber man weiß, dass dieser Autor, wer auch immer das ist nicht ganz genau gefasst, zumindest in diesem Gedanken, in dem Geist des Jakobus schreibt und auch diese Autorität für sich in Anspruch nimmt. Traditionell wird dieser Brief dann ins Jahr 45 datiert und damit, und das ist ganz interessant, ist der Jakobusbrief einer der ältesten Schriften, die wir im Neuen Testament haben. Also ältesten, was die Überlieferung angeht, die Abfassung angeht. Es gibt also einige Evangelien, die nach dem Jakobusbrief erst aufgeschrieben worden sind. Die sind bekannt, die sind erzählt worden, aber verbindlich aufgeschrieben sind sie nicht. Wenn man jetzt sagt, es ist vielleicht ein bisschen älter, dann geht das quasi auch bis ins Jahr nach 60 nach Christus. Aber das ist jetzt so theologischer Kram, der interessiert uns jetzt nicht so ganz genau. Man weiß aber, und das kann man auch rauslesen, an der ganzen Sprache, und das merken wir schon im Auftakt, dass dieser Autor sich sehr im Judenchristentum, dem Judenchristentum verbunden fühlt. Das heißt, es ist ein Autor, der noch sehr stark in jüdischen Traditionen lebt, und das weiß man von Jakobus auch, dass er das gewesen ist. Das sind ja nun Juden gewesen, die dann Christen geworden sind. Und die ganze Sprache und die Bilder und die Bezüge ins Alte Testament weisen immer wieder dahin, dass der Autor jemand ist, der sich im Alten Testament extrem gut auskennt, der auch in den jüdischen Traditionen verwurzelt ist und deswegen diese Sprache auch benutzt. Inhaltlich ist es so, dass einer der Leitgedanken im Jakobusbrief die Vollkommenheit ist. Und er sagt einfach, indem wir quasi als Christen Gottes Wort erhalten haben, haben wir damit auch den Schlüssel zum vollkommenen Leben in der Nachfolge Christi bekommen. Wir haben das Wort Gottes und dadurch den Schlüssel wie so ein Wegweiser auch in die Nachfolge bekommen. Und das befähigt uns, und das ist das Besondere bei Jakobus, das befähigt uns nicht nur dieses Wort zu lesen, sondern, und da ist sozusagen jetzt die Verbindung zu Erich Kästner, das Wort zu leben, zu tun. Das heißt, Jakobus legt einen ganz großen Wert darauf zu sagen, Glauben ist gut, aber dem Glauben müssen Werke folgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es weiter. Weitere Themen sind dann die Bitte um Weisheit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Bitte um Weisheit, die Warnung vor dem Reichtum und Gott immer wieder als den Geber aller guten Dinge herauszustellen. Und dann, und das ist sozusagen auch der Schlüssel zum Tun, das Liebesgebot soll sozusagen das grundlegende Verhaltensprinzip in der Gemeinde sein. Und das ist sozusagen das ganz Wesentliche. Und diese Betonung des Tuns aus dem Glauben heraus, die können wir zum Beispiel relativ früh schon im Jakobusbrief 2, Vers 17 nachlesen. Das schreibt Jakobus. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Der Glaube ohne Taten ist tot. Das ist so eine der ganz großen Kernthesen des Jakobus. Und ähnliche Aussagen finden wir dann zum Beispiel auch im Hebräerbrief. Kleiner Nebengedanke, Martin Luther hat sich über diesen Jakobusbrief sehr geärgert, weil er im Grunde so diese lutherische Theologie torpediert. Und Martin Luther hat es so sehr geärgert, dass er in der Reihenfolge, als er die Lutherbibel geschrieben hat, den Jakobusbrief zusammen mit dem Hebräerbrief genommen hat und ganz nach hinten ins Neue Testament verschoben hat und damit sozusagen so eine Wertung auch reingebaut hat. Das heißt, die Lutherbibel ist so ein bisschen, was so den Kanon angeht, der Texte so ein bisschen anders geschrieben als andere auch evangelische Bibeln. Luther hat ihn nach hinten geschoben und er hat immer gesagt, der Jakobusbrief wäre eine strohene Epistel, komisches Wort, also hat den Wert von Stroh im Grunde, ist wertlos, es hat keinen hohen theologischen Wert. So viel zu Martin Luther. Weil er einfach dieser Jakobus dieses Tun so wichtig findet. Und ihr wisst, Luther hat ja immer von diesem allein gesprochen und allein der Glaube rettet. Ich finde da gar keinen Widerspruch drinne, aber Luther hat den eben gesehen. Ich komme nun endlich zu dem Text und zu meiner Moralpredigt, die ich schon angekündigt habe. Wir finden im Jakobusbrief, Jakobus 5, Verse 1 bis 6. Überschrieben ist dieses Kapitel in meiner guten Nachrichtbibel in Warnung an die Reichen. Hört zu, ihr Reichen, weint und jammert über das Elend, das auf euch zukommt. Euer Reichtum verfault, eure Kleider werden von den Motten zerfressen und euer Geld setzt Rost an. Dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Ihr habt in den letzten Tagen der Welt Reichtümer angehäuft, ihr habt den Männern, die auf euren Feldern gearbeitet haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel. Eure Erntearbeiter klagen und ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrn der Welt gedrungen. Euer Leben auf der Erde war mit Luxus und Vergnügungen ausgefüllt. Während der Schlachttag schon vor der Tür stand, habt ihr euch noch gemästet. Ihr habt die Unschuldigen verurteilt und umgebracht, die sich nicht gegen euch wehren konnten. Trotz Luthers Polemik gegen den Jakobusbrief steht dieser Jakobusbrief in einer ganz festen biblischen Tradition. Einer biblischen Tradition, die wir durch das gesamte Alte Testament und durch das Neue Testament verfolgen können, die Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung anprangert, über tausende von Jahren. Und Jesus selber stellt sich ganz eindeutig in diese Tradition hinein, indem er immer wieder schonungslos auf die Gefahr des Reichtums hinweist. Es gibt viele Stellen, wo wir das nachlesen können. Ich zitiere hier nur eine, Lukas 12, wo er über die Habgier und über den Reichtum im Himmel spricht. Auch Matthäus 6 können wir das nachlesen. Und dann selbstverständlich die Bergpredigt, Lukas 6, Vers 20, oder wir können sie auch in Matthäus 5 folgende lesen. Und dann resümiert Jesus sozusagen, resümiert letztlich, indem er sagt, wie schwer haben es doch reiche Leute, in die neue Welt Gottes zu kommen. Eher, das kennen wir auch alle, kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in die Welt Gottes. Lukas 18, Markus 10, Matthäus 19 und so weiter. Überall können wir das lesen. Nun ist es mir wichtig, nicht nur theologisch über biblische Texte zu sprechen, sondern mir ist es auch wichtig, die Relevanz der biblischen Texte für unseren Alltag, für unsere Welt heute deutlich zu machen. Und ich glaube, ihr habt schon eine Ahnung, welche Relevanz diese Botschaft und der Jakobusbrief für unsere Zeit heute ganz aktuell hat. Und ich habe es mal so überschrieben, ich komme jetzt in den Übertrag, die Corona-Krise und der Jakobusbrief. Vielleicht ist eure, und da würde ich mich ruhig mit hineinnehmen, vielleicht ist unsere Sehnsucht nach Normalität so groß, dass wir alle das Wort Corona schon gar nicht mehr hören können. Aber dennoch ist diese Krise Teil unserer Wirklichkeit, Teil unseres Alltags geworden. Neben dem notwendigen Krisenmanagement, was wir nun alle erlebt haben und mitteilen, wurde Corona politisch, aber auch gleichzeitig missbraucht, um über Verschwörungstheorien, Sündenböcke und Schuldzuweisungen zu finden und diese abzuurteilen. Dazu möchte ich nur sagen, dass ich all das für unsachlich, verantwortungslos bis hin zu perfide finde und ich distanziere mich ganz klar von allen Verschwörungstheorien. Und dennoch lenkt diese Krise unseren Blick auf ein Thema, das uns Christen besonders angehen muss, auf die sozialen Missstände in dieser unserer Welt. Corona wird zum Indikator für Ausbeutung und Armut. Ich könnte hunderte von Beispielen nennen. Es gibt Leute, die wundern sich, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika vor allen Dingen dunkelhäutige Menschen, farbige, schwarze Opfer dieser Corona-Krise geworden sind. Ja, wie kommt denn das nur? Weil sie in der Regel zu den sozial Schwachen gehören, zu den Armen, die aus den Gesundheitssystemen rausfallen. Mal abgesehen, wie der Präsident, mit welcher Ignoranz und Arroganz er mit dieser Krise umgegangen ist. Ich habe mich immer gefragt, warum zum Beispiel einer der Hotspots in Europa Norditalien gewesen ist. Norditalien, der reicheste Teil von Italien, da sitzt das Geld, da sitzt die Industrie. Warum ist da gerade Corona so extrem ausgebrochen? Habt ihr eine Idee? Ich hatte auch keine, bis ich gehört habe, dass da die Textilindustrie sitzt. Und wer arbeitet in der Textilindustrie? Chinesische Wander- und Leiharbeiter. Auf engstem Raum, teilweise unter unwürdigen Bedingungen, müssen da arbeiten. Und damit da keiner auf die Barrikaden steigt, werden die immer wieder ausgetauscht. Das heißt, sie arbeiten für einen Monat da, dann werden sie nach China geflogen, dann kommen neue. Hin und her. Und dann fragt man sich nicht mehr, warum plötzlich Corona sich so ausgebreitet hat. Jetzt können wir schön immer mit dem Finger auf die anderen zeigen, aber in unserem Land ist es ja nicht besser. Aktuell haben wir ein wunderbares Beispiel, ein wunderbar negatives Beispiel, was unsere Fleischproduktion angeht. Der aktuelle Lockdown im Kreis Gütersloh lenkt unseren Blick auf die Produktionsbedingungen in der Fleischindustrie. Alleine die Fleischfabrik Tönnies verarbeitet pro Tag 30.000 Schweine, die da geschlachtet werden. 30.000. 6.000 Mitarbeiter arbeiten da, 12-Stunden-Schichten im Fließband und zerlegen Schweine. Diese Schweine werden nicht in Deutschland gegessen, sondern die gehen in den Weltmarkt. Das heißt, die gehen nach China, die gehen nach Russland, die gehen in den gesamten Weltmarkt. Und viele dieser Arbeiter werden über Subunternehmen in verbrecherischen Werkverträgen angestellt. Das heißt, sie kriegen nur einen Bruchteil ihres Lohns. Es gibt eine Christin, die in Reda-Wiedenbrück wohnt, Ines Bullschneider, und die engagiert sich als Christin in der Interessengemeinschaft Werk Fair, also im Sinne von Fairness, Werkverträge. Und die hat sich mit diesem Thema beschäftigt und ist wirklich da auch hingegangen vor Ort und hat sich die Situation angeguckt. Das hat die Politik bislang nicht nötig gehabt, nur jetzt, wo es tausende Fälle plötzlich gibt in diesem Kreis, da konnte man das nicht mehr ignorieren und jetzt musste man hingehen und alle schlagen die Hände über den Köpfen zusammen und sagen, oh weh, wie kann das sein? Sie schreibt, die Arbeiter müssen völlig überhöhte Mieten für ihre Unterkünfte bezahlen. Da werden zum Teil 300 Euro für ein Bett in einer Wohnung mit völlig verschimmelten Wänden verlangt. Die Toilette auf dem Hausflur wird von 10 Männern geteilt. Das sind die Leute, die für unser Billigfleisch sorgen. Und dann geht die Politik hin und sagt, naja, das mit dem Corona hat nichts mit dieser Enge zu tun, diesen schlechten hygienischen Bedingungen, sondern das sind ja die Leute, die bringen das aus Rumänien mit. Wie unfair ist das? Ich komme zum Jakobusbrief. Jakobus wendet sich mit aller Schärfe gegen das unsoziale Verhalten der Reichen. Die Reichen wird im Gericht das Elend treffen, die Klagerufe der geprellten Arbeiter aber dringen zu den Ohren Gottes. Ich komme zum Schluss. Kästner, und damit habe ich angefangen, sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Jakobus könnten wir dagegen setzen, auch wenn die sich nie gekannt haben und Kästner auch gar kein Christ gewesen ist. Jakobus würde dazu sagen, ja, da bin ich bei dir, Erich Kästner. Und er sagt im Jakobusbrief 2, Vers 20, gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, wirkungslos ist? Wenn wir nun das, was ich gerade so ein bisschen angerissen habe, näher betrachten und fragen wollen, was wäre denn Gutes zu tun in dieser Problematik, die wir haben, auch in Corona-Zeiten, was ist Gutes zu tun? Wie sähe denn das Gute aus? Dann könnte man Folgendes sagen. Die soziale Gerechtigkeit zu fördern, das wäre gut. Heilen und Pflegen zu gewährleisten, ohne immer nach Gewinnstreben zu gucken. Heute ist es ja so, dass die Krankenhäuser als Unternehmen laufen und da geht es darum, Gewinne zu machen. Das geht aber nicht, das funktioniert nicht. Die industrielle Globalisierung muss begrenzt werden und die Bürgerrechte, die bei uns noch hochgehalten werden, müssen unbedingt bewahrt werden. In anderen Ländern, wo entsprechende Regierungschefs am Ruder sind, werden die Bürgerrechte massiv abgebaut, eingeschränkt und Leute, die ihre Meinung noch kundtun, landen im Gefängnis oder Schlimmeres. Und der Gemeinsinn muss wertgeschätzt werden. Ganz praktisch und ganz lokal vor Ort haben wir das erlebt, als die Corona-Krise losgegangen ist und wo der Pastor Bijou von der benachbarten St. Konrad-Kirche, der katholischen Kirche, spontan eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen habt. Ihr seid informiert worden über die E-Mail und ich wurde auch angesprochen, weil ich sehr gute Kontakte pflege. Und ich habe gesagt, wir machen da mit auf jeden Fall. Und es waren Christen, Christinnen aus allen möglichen Gemeinden bereit, dann sich auch zu engagieren, für Leute einkaufen zu gehen, die nicht raus können, weil sie einfach zu alt sind oder krank sind und so weiter. Es hat wunderbar funktioniert und das war eigentlich für alle, die dabei waren, war es ein tolles Erleben, dass wir auch über Gemeindegrenzen hinweg hier im Ortsteil in der Corona-Krise uns helfen konnten, den Gemeinsinn wertschätzen konnten. Moral ist ja ein Wort, was wir nicht so gerne hören und was vor allen Dingen auch Leute, die die Bibel nicht kennen, immer gerne direkt mit Christen und Kirche verbinden. Die Moral in der Bibel fokussiert sich zuallererst auf soziale Missstände und Ungerechtigkeit und birgt bis in unsere aktuellen Weltprobleme hinein politische Sprengkraft. Die Bibel mit ihren Forderungen nach Gerechtigkeit ist bis heute brandaktuell. Damit hat das Christentum die Antike überwunden und kann auch heute einen ganz wesentlichen Beitrag zur Lösung aktueller Probleme leisten. Amen.